Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Ich kann mich gut erinnern, das letzte Mal, als ich in diesem Raum war, habe ich gepredigt über Psalm 49. Warum sollte ich mich fürchten vor bösen Tagen? Und in den 2 Jahren dazwischen gab es bei mir böse Tage und darum bewegt es mich besonders, heute hier zu stehen. Wie Jürgen das bereits angetönt hat, durfte ich vergangenen April in mehreren Tagen durch das sehr weitläufige Thema der biblischen Lehre über den Menschen führen. Bei der Vorbereitung für die Lehre über Gott ist es mir ständig so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, es übersteigt einfach mein Begriffsvermögen. Ich war die ganze Zeit an der Verzweiflung nahe oder manchmal auch drin, weil ich das Gefühl habe, es ist so komplex. Und als ich mich dann in den vergangenen Jahren mit der Lehre über den Menschen befasste, hatte ich ein ganz anderes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit zu schwimmen, weil es so weitläufig ist. Und der letzte Teil, den ich damals nicht mehr halten konnte, möchte ich heute ausgekoppelt wahrnehmen. Ich freue mich auch sehr, dass ihr beide dabei seid. Soll auch in besonderem Maße euch gewidmet sein und natürlich allen anderen auch. Gerade wenn ihr mit Menschen zu tun habt, egal ob mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder älteren Menschen, ist es sehr wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, nicht nur wie es um den Menschen bestellt ist, sondern was in besonderer Weise auch die Herausforderungen unserer Zeit sind, und darum soll es im Folgenden auch gehen. Der Titel, das neue Selbst und unsere Antwort als Christen oder unsere Antworten als Christen, bezieht sich eigentlich auf ein Buch von Carl Truman, das im Moment in Übersetzung ist in die deutsche Sprache, The New Self. Die Frage ist dann, ob es wirklich neu ist, aber das ist eine andere Frage. Zumindest dieser Titel hat mich angesprochen und ich habe bereits, wenn du eine weiterklicken könntest, meine Vorlesung begonnen mit einer Aussage des Theologen, des Schweizer Theologen, Zürcher Theologen, Emil Brunner, vor fast 100 Jahren, der sagte, der Mensch ist sich selbst der selbstverständlichste Mittelpunkt. Der Mensch ist sich selbst der selbstverständlichste Mittelpunkt. Er sagte das schon vor 80, 90 Jahren und es gilt heute nach wie vor. Oder vielleicht noch zugespitzt, ja sogar radikalisiert, wie wir sehen werden. Wenn übrigens die vorigen Einheiten interessieren, ich habe in der PowerPoint-Präsentation einen Link der gesamten Vorlesung. Sie können die bei Micha gerne beziehen und dann kommen Sie auch auf diese Mitschnitte. Es herrscht heute nach wie vor ein ungebrochen reges Interesse am Menschen. Wenn ich, wie ich in der Wirtschaft, ich arbeite in der Wirtschaft, in der Unternehmensberatung bin, dann habe ich immer ein Thema, wenn es sich darum dreht, wie es um uns selbst bestellt ist. Wie gesagt, es sind folgende Gedanken angestoßen oder wesentlich befeuert worden, kann man eigentlich sagen, durch Carl Truman, einen Kirchenhistoriker, der in England aufgewachsen ist und dann in den USA lehrt, Mitte der 50er, und als Kirchenhistoriker schreibt über den Aufstieg und den Triumph. Interessanterweise hat er nicht geschrieben den Aufstieg und den Fall, sondern den Aufstieg und Triumph des modernen Selbst. Das Buch ist zurzeit in Übersetzung, wird hoffentlich nächstes Jahr in deutscher Sprache erscheinen. Ich kann hier nicht so ausführlich darauf eingehen, ich habe aber eine mehrteilige Podcast-Serie gemacht von ungefähr 2 Stunden. Auch hier ist der Link, habe ich eingefügt. Es gibt noch ein zweites Buch, das ebenfalls in 2022 in deutscher Übersetzung erscheinen wird. Auch hiervon habe ich einiges gezogen. Abgeleitet vom Begriff der kritischen Theorie haben die Autoren Pluckrose, das ist eine Frau, und Peter Lindsay ihr Buch benannt Cynical Theories oder auf Deutsch zynische Theorien. Und auch dieses Buch wird nächstes Jahr in Deutsch erscheinen, im März. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, Carl Truman ist reformierter Christ und Black Rose und Lindsay sind beides Atheisten. Und gleich sehe ich mit einer großen Schärfe, mit großer Besorgnis, ich bin auch mit Helen Pluckrose über Facebook verbunden, sie sehen mit großer Besorgnis verschiedene Entwicklungen an im Westen. Vielleicht muss ich noch etwas sagen zum Begriff selbst, weil er ist nicht ganz selbstsprechend. Ich meine mit dem, wenn ich sage selbst, die Fähigkeit, die von Gott geschaffene Fähigkeit des Menschen über sich selbst nachzudenken. Und ich füge dazu, wie wir das aus dem Psalmen kennen, es ist ja nie ein Nachdenken in sich selbst, nur mit sich selbst, sondern immer vor dem, der uns gemacht hat. Das ist die biblische Perspektive. Wie wir sie genau auch in den Psalmen finden. Psalmen, wir haben vorher etwas vom Eingangstor gehört, sind Selbstgespräche vor Gott, zum größten Teil. Zum Teil individuell, zum Teil gemeinsam. Nun muss ich diesen Begriff etwas abgrenzen von weitgehend psychologisch geprägtem Begriff des Selbst, so wie wir ihn heute haben. Und dieser meint diesen dauernden Fokus und das dauernde, man kann fast sagen, so eine Hintergrundmaschine, die dauernd läuft und einen Abgleich macht mit dem eigenen inneren Wohlbefinden. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Also hier brauche ich den Begriff eher als mit der Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken. Er hat in der letzten Zeit einen ungünstigen Drall bekommen, eine Psychologisierung im Sinne eines ständigen Abgleichs mit der eigenen Befindlichkeit. Wie werde ich vorgehen? Zwei große Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Diagnose, weil ich überzeugt bin, ohne richtige Diagnose auch keine richtige Lösung. Oder wenn wir das Problem nicht fassen können oder nur ungenügend fassen können, können wir auch die Antwort oder die Lösung nicht entsprechend präzise geben. Zuerst eine Diagnose, zuerst aus der Sicht des Einzelnen. Hier gehe ich auf dieses moderne, ich würde sagen nachmoderne Selbst, das Selbstverständnis ein. Und nachher noch einige Gedanken im Sinne einer kollektiven Diagnose darüber, wie unser Zeitgeist beschaffen ist. Wir hören sehr oft von der Postmoderne. Eine Haltung, eine Strömung, die das Verständnis, das Selbstverständnis heute sehr stark prägt. Und eben nicht nur prägt in der Akademie oder bei einigen in der Elite, sondern mittlerweile Mainstream, in den Massen. Und um das auch anzubinden und konkret zu machen, dann einige Charakterisierungen und Auswirkungen. Ich möchte hier mal gerne den Fokus legen auf die christlichen Gemeinden. Welchen Einfluss hat dieses Selbstverständnis auf die Art und Weise, wie wir auch in der Gemeinde einander begegnen? Und ganz besonders an euch zwei, wichtig im Kopf zu behalten. Mit wem habe ich es zu tun? Zuerst natürlich mit mir selbst. Ich bin auch ein Kind meiner Zeit. Und nachher auch mit denen, denen ich diene. Der zweite Teil, einige Antworten oder eine Antwort, nicht eine umfassende, sondern ich habe drei Bereiche ausgewählt, im Sinne einer Rückorientierung zum wahren Zentrum, weil ich tief davon überzeugt bin, dass wir eine Rückorientierung brauchen. Jemand hat von der Subjekt-Objekt-Umkehrung gesprochen. Das ist ein amerikanischer Psychologe, Witz heißt, Witz, V-I-T-Z, hat das sehr gut gesagt, wir brauchen eine Rückorientierung, das Zentrum muss sich wieder verschieben. Es hat ein schönes Buchtitel und ein sehr gutes Buch gegeben in deutscher Übersetzung, Gott im Zentrum von David Wells, 3L Verlag, sehr lesenswert, genau darum geht es. Ich werde dabei diese säkularen Dogmen, so nenne ich sie, also einige unbewusste Leitsätze oder nur halbbewusste Leitsätze, die im Denken und Handeln den Gott ausschließen, der biblischen Weltsicht gegenüberstellen. Also Diagnose und dann Antwort. Zunächst zur individuellen Diagnose. Jetzt kommen einige Fachbegriffe. Lasst euch nicht entmutigen oder ablenken von diesen paar Begriffen. Ich versuche sie zu erklären. Die Begriffe kommen direkt von Carl Truman, indirekt von Charles Taylor. Ich sage jetzt doch diesen Namen. Ein säkulares Zeitalter, ein furchtbar dickes Buch. 1300 Seiten, ich bin bei Seite 1160, glaube ich, im Moment. Das ist ein Buch, was ich immer wieder weglegen muss, weil es ist einfach so viel. Ich bin auch schon ungefähr viermal durchgegangen, immer wieder repetiert. Denkt ja nicht, ihr zwei. Man muss etwas beim ersten Mal schon verstehen. Also ich brauche oft 4, 5, 6, 7 Mal. Und kämpfe mich von Seite zu Seite. Gleichzeitig hat es mich nicht erstaunt, dass Carl Truman auf Charles Taylor zurückgreift. Ein säkulares Zeitalter, das Buch ist übersetzt worden. Sensationell gute Übersetzung übrigens. Und hier raus einige Begriffe. Zunächst den Begriff der Sozialimagination, was soll das heißen? Es geht darum, dass Soziologen in letzter Zeit sich noch verstärkt damit mit dem Phänomen auseinandergesetzt haben, dass Theorien, die zunächst von einigen Intellektuellen in einem sehr beschränkten Kreis entworfen sind, nach vielen Jahrzehnten Zugang finden in die Köpfe der Menschen, die nie eigentlich sich so genau mit dem auseinandergesetzt haben. Das ist ein interessanter Vorgang. Dass das, ich sage ein Beispiel, was Friedrich Nietzsche irgendwann geschrieben hat und die ersten Auflagen seiner Bücher waren praktisch unverkauft. Es waren einige Dutzend Bücher, die er verkauft hat. Viele seiner Gedanken haben irgendwann den Weg gefunden in die Köpfe vieler Leute. Das ist schon erstaunlich. Das ist der Fachbegriff dazu, die Sozialimagination. Und genau dieser Vorgang war offenbar auch beim modernen Selbstverständnis hat sich genau in dieser Art abgespielt. Zweiter Begriff, zwei griechische Wörter. Ihr werdet ja Griechisch haben, das hat ihr schon begonnen. Ja, genau. Wichtig. Mimesis und Poiesis. Was ist damit gemeint? Interessant ist ein großer Wechsel in der Art und Weise, wie der Mensch mit seiner Umgebung umgeht. Ein ganz großer Paradigmenwechsel, also ein Wechsel einer hauptsächlichen Art und Weise, unsere Umwelt zu verstehen. Während in der Vergangenheit, Antike bis hin zur Moderne, Mitte 19. Jahrhundert kann man grob sagen, eigentlich im Menschen verankert ist, dass jemand, der geboren wird und dann hineinwächst in eine Gesellschaft hinein, dass er sich an dem orientiert, was von außen her vorgegeben ist. Also an den einzelnen Institutionen, Familie, Kirche, Nationalstaat, Universität und so weiter. Also, dass er eigentlich sich automatisch einfügt in eine lange Folge von Geschlechtern und diese Ordnung, die er vorfindet, übernimmt. Das war früher das Verständnis. Heute, so sagt es auch Charles Taylor, hat sich das umgekehrt. Es ist das herausragende Merkmal für das Selbstverständnis und wenn ich im Business bin, Coaching zum Beispiel, ist das gerade ein so hervorstehendes Merkmal, dass sich der Einzelne eben nicht mehr in erster Linie in eine vorgegebene Ordnung einfügt, zum Beispiel ein Unternehmen, sondern dass er mir schon im zweiten oder dritten Satz sagen kann, ich möchte mich selbst gestalten. Ich möchte mich nicht in erster Linie in diese Ordnung einfügen, obwohl es natürlich in der Realität so ist, aber im Kopf ist vor allem das Bild, ich möchte mich selbst gestalten, verwirklichen und nicht in diesem Sinne wie früher eine vorgegebene Ordnung übernehmen, sondern eine eigene Welt und mir einen eigenen Sinn erschaffen. Das ist das Wort Poieo im Griechischen, machen, erschaffen. Das ist ein großer Wandel. Und das bringt mit sich, das ist der dritte Ausdruck, einen sogenannten expressiven Individualismus. Was ist damit gemeint? Das heißt, der Einzelne ist, wenn er sich seine eigene Welt und seinen Sinn erschaffen muss, gezwungen, sich nach außen hin auszudrücken. Also, das heißt, die Sinngebung geschieht entlang von eigenen Empfindungen, aber diese Empfindungen behält er oder sie nicht für sich, sondern sie müssen einen Weg finden, um nach außen zu treten. Ja, wie denn? Sehr deutlich wird das, kommt das zum Vorschein in den gesamten Therapieangeboten. In den letzten 30 Jahren, ich konnte 25 davon miterleben in den Unternehmen, hat das Angebot, das therapeutische Angebot, Therapie kommt von Therapeio, heilen, dieses therapeutische Angebot hat sich, wie das Berger sagt, ein Soziologe, von der Kirche auch in die Unternehmen verlagert. Das heißt, das Unternehmen, wenn es up-to-date, wenn es modern sein möchte, muss Angebote bereitstellen, um den Menschen Plattformen bieten, um eben ihr eigenes Selbst zu entwickeln, um sich nach außen ausdrücken zu können. Es wird sehr deutlich auch, wenn wir den Bestsellermarkt, den therapeutischen Bestsellermarkt ansehen, wenn Sie es näher interessiert, ich habe eben eine ausführliche Rezension geschrieben zum Bestseller Das Café am Rande der Welt. Das können Sie überall an den Kiosk und in Buchhandlungen, am Flughafen oder am Bahnhof kaufen. Ist seit Jahren auf der Bestsellerliste. Und ich glaube, auf Amazon gibt es ungefähr 6.000 oder 7.000 Rezensionen dazu. Überwiegend sehr, sehr positiv. Also da wird ein Nerv getroffen, genau dieser Art und Weise, dass ich mir meine eigene Wirklichkeit, meinen eigenen Sinn erschaffe und den auch nach außen trage. Und im Falle vom Café am Rande der Welt ist interessant, dass ein Leitgedanke ist, dass eben alle Bemühungen, wenn ich mich an andere anlehne, in der Art und Weise mich zu verwirklichen, dass die eben mein Leben stören und behindern. Also jedes Anlehnen an andere Menschen stört und behindert meine Selbstentfaltung. Das ist ein Kerngedanke dieses Buches, Das Café am Rande der Welt. Vierter Begriff. Es hat auch eine Abfolge. Also wir haben gesehen, es kommen Gedanken von einigen Menschen mit der Zeit über Jahrzehnte in die Köpfe von vielen Menschen, die sich nie intensiver befasst haben. Wir haben gesehen, diesen Wechsel von sich in eine vorgegebene Ordnung einfügen versus sich selbst eine Welt schaffen und dies nach außen zum Ausdruck bringen, um sich auch eben eine Identität, das ist ein wichtiges Wort, zu schaffen. Und nun sehen wir, dass das eben noch nicht reicht. Wenn ich auf mich selbst gestellt bin und mir eine eigene Welt erschaffe, ist eben die Magnetnadel, wenn sie auf mich gerichtet ist, eine sehr unbeständige Sache. Ich bin mir selbst nicht nur selbstverständlicher Mittelpunkt, sondern ich bin mir selbst auch eine unsichere Referenz. Ja, warum? Ja, weil ich am einen Tag so drauf, am nächsten Tag anders und am dritten wieder anders drauf bin. Also kommt noch etwas hinzu. Es geht nicht nur darum, dass jeder sich selbst ausdrücken muss und sich das nach außen zeigt, sondern es braucht auch eine sogenannte Fremdreferenz. Das heißt, es gibt durch den häufigen Wechsel der Gefühlslage und die dadurch entstehenden Unsicherheiten das starke Bedürfnis, sich an anderen zu orientieren. Und wenn Sie nun mal sich das genau überlegen, und da stecken sehr viele Überlegungen dahinter, wenn Sie die sozialen Medien sich genau das Prinzip ansehen, ist genau das ein Abbild davon. Nicht nur, dass ich mich selbst darstellen kann. Ich habe ein ganzes Buch gelesen von Wirtschaftsjournalisten, die zeigen dieses Bedürfnis des Menschen, sich selbst darzustellen. Sie gehen zum Beispiel im Urlaub auf ganz verrückte Punkte, die noch kaum fotografiert worden sind, machen dann irgendein Selfie davon, um es irgendwo hochzuladen. Das ist genau ein Teil davon. Ich möchte mir meinen eigenen Sinn erschaffen, stelle den dar. Und jetzt kommt noch das Element dazu. Ich brauche auch Likes. Likes ist genau das, die Folge dieser Fremdreferenz. Ich brauche Bestätigung. Weil der Fokus auf mich selbst eine unsichere Grundlage ist, um zu navigieren, weil ich nämlich selber immer wieder mal anders drauf bin, brauche ich Bestätigung von außen. Ich habe letztens gebloggt über eine Journalistin, die einen Influencer gedatet hat. Und ich könnte das nachlesen auf meinem Blog, das ist schon sehr eindrücklich, dass der ganze Ablauf dieses Nachmittags war darauf gerichtet, um einen möglichst guten Beitrag, Content zu shooten, wie man das so schön sagt in der Sprache, und nachher quasi sich nach außen gut darzustellen, um viele Likes zu kriegen. Und das Argument, womit er sich köderte, ist immer, wenn du jetzt ein gutes Bild von mir shootest, hast du nachher gleich auch 100 Follower mehr auf Instagram. Womit hat das zu tun? Es hat genau mit dem zu tun, dass wir eine permanente Fremdreferenz benötigen, und damit kommt dann ein fünftes zum Tragen. Es entwickelt sich ein neues Sittlichkeitsideal. Das Wort kommt vom Philosophen Hegel. Und manchmal haben wir das Gefühl, die Sitten sind verfallen und jetzt gibt es keine mehr. Das stimmt nicht. Es gibt nicht keine Sitten mehr, sondern es gibt ein neues Sittlichkeitsideal. Das heißt, ich muss mich als selbst öffentlich ausdrücken können. Also es entsteht ein gewisser Konformitätsdruck, so zu sein wie eben die anderen und das eben auch zu tun. Als neues Sittlichkeitsideal, ich habe das schon erwähnt, am Beispiel der Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Was bedeutet das nun, ihr jungen Männer, Jonas, Joab, wenn ihr in Gemeinden dient? Was sind einige Auswirkungen davon? Das erste ist, dass dieses Selbstverständnis unbewusst auch bei mir selbst und auch bei denen ich diene, ein Stück weit Selbstverständlichkeit geworden ist. Dass nämlich der Selbstausdruck höchstes Gut geworden ist. Und ihr merkt schon, wenn ihr theologisch denkt, höchstes Gut, summum bonum, schon mal gehört, ne? Thomas von Aquin und so weiter, dass der Ausdruck, wer ist das höchste Gut? Es ist Gott allein, sagt Thomas von Aquin. Aber das höchste Gut ist, weil er ja ausgeschlossen wird aus der Diskussion, nun bei uns selbst, bei mir selbst zu suchen. Und das hat gravierende Auswirkungen. Zum Beispiel, zweiter Punkt hier, mit einem wachsenden Druck auf Familien. Ich habe vorher gesagt, das Café am Rande der Welt, es gibt viele weitere Ratgeber, das auch viele Therapieschulen. Ich habe selber eine durchlaufen in Wien, extra eine Therapieschule durchlaufen, selber die Ausbildung gemacht. Die sagen, das Wichtigste ist die Zustimmung zum Leben und das Leben in Übereinstimmung mit mir selbst. Das ist genau die Übersetzung. Das Leben in Übereinstimmung mit mir selbst. Was bedeutet, dass sehr oft dann in diesen Therapien zum Beispiel die Herkunftsfamilie als großer Störfaktor zu werten ist für die Entfaltung. Was heißt das? Das, was die kritische Theorie, zum Teil sind es erst die zweite und dritte Generation der kritischen Theoretiker, Adorno zum Beispiel gewesen, schon gesagt haben, nämlich, dass der Vater das Problem ist, weil er die Autorität oder das Autoritätsverständnis der nächsten Generation weiter ist, hat jetzt eine Erweiterung erfahren. Nicht nur der Vater ist das Problem, die gesamte Familie ist das Problem. Sie ist ein Hindernis oder sie kann ein Hindernis sein für die Selbstentfaltung. Das ist ein Dogma, was sich sehr stark schon verankert hat. Und wenn ich meine Generation und die noch, ich habe sehr viel mit so um die 30 zu tun, Leute, die ich begleite, dann sehe ich das sehr stark in den Köpfen. Das heißt, Auch wenn sie oft sagen, dass das die Familie für sie das Wichtigste ist, merke ich im Laufe der Beratung, das stimmt nicht. Die kommen sicher an zweiter Stelle. Zuerst bin ich dran. Ich erwarte, dass durch dieses Selbstverständnis der Druck auf die Familien zunehmen wird und auch durch diese Therapieangebote gefördert dann auch eine zunehmende Verschleiß- und Auflösungserscheinung auch Tatsache wird. Drittens, was hat das für eine Auswirkung auf die Rolle von Institutionen? Ja, überlegen wir uns mal. Die Gemeinde als von Gott geschaffene Institution ist ja genau eine solche von Gott oder von außen her vorgegebene Ordnung. Also, und wir haben genau gesehen, in diesem Lust, Boris hat es uns sehr gut vor Augen geführt, dieses Lusthaben an seinem Gesetz, an einer externen Ordnung, ist für uns in sich selbst widersprüchlich, aus diesem modernen Selbstverständnis heraus. Und auch die Gemeinde als Institution im Sinne von einer vorgegebenen Ordnung ist steht der Selbstentfaltung des Einzelnen eben im Wege. Was heißt das? Eigentlich kommen heute, und seien wir da ehrlich, das macht nicht von uns selber Halt, wird heute die Gemeinde oft als Plattform für den Ausdruck der momentanen Gefühlsverfassung verstanden. Das heißt, die ganze Gemeinschaftsbildung ist vom Interesse des Einzelnen her nachgeordnet. Das Wichtigste ist auch der Selbstausdruck des Einzelnen in der Gemeinde. Und wenn wir uns mal kurz fragen, ob das dann berechtigt ist, sagen wir, ja, natürlich hat das eine Berechtigung. Wenn wir die Psalmen lesen, haben ja die Gefühle und der momentane Gefühlszustand hat tatsächlich einen Platz. Aber er hat erst einen Platz, wenn die vorgeordneten Dinge, wie das Boris gesagt hat, am richtigen Ort sind. Wenn ich vor ihm lebe, in der Gemeinschaft. Auch eine transzendente Ethik, das heißt Vorgaben, wie ich mein Leben zu führen habe, werden dann ganz anders angesehen. Auch sie sind im engeren Sinn Hindernisse zur Selbstentfaltung. Darum macht euch darauf gefasst, dass euch ein kalter Wind entgegenbläst, wenn ihr von der Gemeinde und von einer göttlichen Ordnung und seinem Gesetz sprecht. Traurig ist es, dass dann immer meistens erst in einigen Jahrzehnten Verzögerung auch in der Theologie das Ganze nachvollzogen wird. Ich habe eben das Buch, ich habe es noch nicht gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich es lesen, also lesen möchte ich es nicht, es interessiert mich eigentlich nicht. Manchmal muss ich solche Dinge lesen, einfach weil es wichtig ist, um auch die Gedanken nachzuvollziehen. Der Weg aus der Sackgasse, Michael Diener, ist gerade eben erschienen. Ist meiner Meinung nach genau das, der Nachvollzug der gesellschaftlichen Bewegung wird als der Weg aus der Sackgasse bezeichnet. Der Titel ist für mich Programm. Der Weg aus der Sackgasse ist der Weg in die Sackgasse. Oder bereits in der Sackgasse. Es wird schon etwas auch spöttisch kommentiert in den sozialen Medien. Schade, wenn wir das in der Theologie einfach nachvollziehen. Ich komme zur kollektiven Diagnose und ich hoffe, dass ihr noch mir folgen könnt. Ich weiß, es ist viel Material. Gleichzeitig beschäftigt es mich auch. Es ist ja nicht nur so, dass der Einzelne einen gewissen Drall hat, in seinem Selbstverständnis auf sich selbst, seine momentane Gefühlslage abgestimmt zu sein und dann in der Fremdreferenzen Abgleich zu machen, sich selber darzustellen und Feedback zu bekommen und seine Identität zu sichern, sondern wir sind auch gesamtgesellschaftlich in einem Wandel begriffen. Und das Buch Zynische Theorien von Pluckrose und Lenzin Pluckrose haben eine sehr gute Zusammenfassung gemacht dessen, was wir als, ja, den Begriff hören wir immer wieder, die Postmoderne bezeichnen. Nun ist es ja wichtig, zunächst zu verstehen, was ist denn mit der Moderne gemeint? Da könnte man einen eigenen Vortrag dazu machen. Im Buch ist es gut zusammengefasst. Die Moderne ist so der Zeitraum zwischen, Sie sagen, zwischen 1850 oder 1860, 70 mit der einsetzenden Industrialisierung, je nach Staat, bei uns in der Schweiz war es etwas später, bis etwa Mitte 20. Jahrhundert. Und das war ein tiefgreifender kultureller Wandel, der sich auch auf das Selbstverständnis auswirkte. Nämlich mit der rasanten Entwicklung der Städte, mit der rasanten Entwicklung der Technik, mit der rasanten Entwicklung auch der Wissenschaft, zum Beispiel, dass man die Medikamente, die ersten wichtigen Aspirin, ich kann mich gut erinnern, mein Großvater hat das noch erlebt, als das Aspirin eingeführt wurde, diese Fortschritte auch in der Entwicklung, die eigentlich einhergingen auch in vielen Ländern mit der politischen oder Ordnung der Demokratie und auch der Etablierung von neuen Freiheiten für den Einzelnen. Natürlich mit dem krassen Gegenbeispiel des Ostens. Aber es brachte so gesamthaft gesehen einen großen Umschwung herbei und einen großen, ja, manchmal schon etwas durchzogenen, aber doch eher einen Optimismus. Es geht vorwärts, es entwickelt sich immer besser, Fortschrittsoptimismus, wir können das, wir schaffen das, es wird immer besser. Und in der Akademie oder in einigen von diesen Kreisen, von dieser Elite, war aber schon in den 50er und 60er Jahren, also vor rund 60 Jahren schon, sehr schnell dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein einsetzender Pessimismus vorhanden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch gelesen hat, ich glaube, von Camus oder Sartre, Der Ekel. Lest mal dieses Buch, Der Ekel. Das ist ein solcher Vorgeschmack. Mein Jüngster hat mir eben gestanden, hätte sich das ganz durchgehört, aber ich sagte, nein, könntest du mich nicht vorher fragen, bevor du das Hörbuch anhörst. Also noch nicht für zartes Alter und für schwache Nerven, aber es drückt genau das aus. Diesen sehr schnell, mit diesem Optimismus, haben einige kluge Köpfe einen großen Pessimismus und Ekel zu empfinden begonnen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie befürchteten nämlich, und das ist die Antriebskraft gewesen, auch für die Post- oder Nachmoderne, dass das Ganze immer künstlicher wird, dass es hedonistisch wird, das heißt, dass der Einzelne sich selbst verwirklicht und verherrlicht, dass auch der Besitz umverteilt wird, kapitalistisch, und eben, dass der Konsum zum durchschlagenden Merkmal der Gesellschaft werden würde. Und dass eigentlich die ganze Welt in eine Welt der Fantasie und des Spiels verkommt. Und wenn wir heute auf diese Prognose zurückblicken, die diese Köpfe vor 60 Jahren gemacht haben, müssen wir sagen, sie haben recht gehabt in einer gewissen Art. Das war der Triebkraft für die Postmoderne. Die Triebkraft für diese Nachmoderne war eben nicht ein Optimismus, sondern ein großer Pessimismus bezogen auf diesen...
Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Ja, bitte versuche es später erneut.
Sehr gut. Also Pessimismus als Antrieb für diese Nach- oder Postmoderne. Das haben wir oft gar nicht mehr so genau im Kopf. Die Ängste vor menschlicher Selbstüberschätzung und dem Verlust von Bedeutung und Authentizität. Und genau das hat jetzt diese Postmoderne sozusagen dann beschleunigt. Nur ganz kurz zu zwei Prinzipien der Postmoderne, so wie sie auch Pluckrose und Lindsay zusammenfassen. Das ist vielleicht etwas vom anspruchsvollsten. Wenn ihr euch schon mit der Postmoderne auseinandergesetzt habt, ich weiß nicht genau, was ihr in Philosophie machen werdet oder auch in Ideengeschichte, ist ganz zentral. Es gibt eigentlich zwei große Prinzipien und die schlagen dann in ganz verschiedenen Fachbereichen durch. Vor allem, wenn jemand eine Ausbildung besucht hat, wie zum Beispiel eine Frau, sie besucht eine Weiterbildung, eine pädagogische Weiterbildung, dann sind genau diese zynischen Theorien wirklich an vorderster Front. Und dahinter steckt einerseits ein Erkenntnisprinzip, nämlich radikale Skepsis gegenüber der Erreichbarkeit von objektivem Wissen oder Wahrheit. Radikale Skepsis. Mittlerweile in den Unternehmen merke ich, dass wir schon wieder weiter sind, aber ich habe gesagt, Mainstream, in der breiten Bevölkerung scheint es mir, als dieses Erkenntnisprinzip erst jetzt so richtig Frucht zu tragen beginnt. diese radikale Skepsis, dass objektives Wissen oder Wahrheit möglich sei. Und vielleicht noch stärker ausgeprägt, das Bekenntnis zum kulturellen Konstruktivismus, also das heißt, die starke Betonung, dass jede Kultur selbst sich seine eigene Kosmos konstruiert, sozusagen. Sämtliche Geisteswissenschaften bis heute, ich habe noch kaum Gegenbeispiele gesehen oder gehört, sind nach wie vor von diesem Erkenntnisprinzip durchzogen. Und denken wir nicht, dass wir an uns vorbeigehen. Das zweite ist ein politisches Prinzip, auch vorgedacht von der Elite damals vor 60, 70 Jahren, in den 60ern, vielleicht noch in den 70er Jahren, nämlich der Glaube, dass die Gesellschaft aus Machtsystemen und Hierarchien bestehen würde, die entscheidend, was und wie sich Erkenntnis vollzieht. Foucault, wer schon Foucault gelesen hat, Michel Foucault, der spricht die ganze Zeit davon, dass alles eine Frage der Macht und der Hierarchie ist, und das Verrückte ist, es war auch so in seinem eigenen Leben. Er hat über andere geherrscht, auch in seinem persönlichen Leben, eine große Tragik. Und auch hier können wir wieder sagen, es hat ja etwas. Also Macht und Hierarchie wird missbraucht durch die Sünde, können wir als biblische Weltoptik sagen, da ist schon was dran. Gleichzeitig das auf das zu reduzieren, da fängt dann immer die Problematik an. Es handelt sich um einen Reduktionismus. Also radikale Skepsis gegenüber allem Wahrheitsanspruch, kultureller Konstruktivismus und der Glaube, dass alles eine Frage der Macht sein. Wenn Sie heute die ganzen kritischen Theorien oder die neuen kritischen Theorien, die zynischen Theorien, wie diese Autoren sagen, genauer ansehen, basieren sie genau darauf, dass sie sagen, dass man Minderheiten mehr Macht einräumen muss, um einen Ausgleich, einen utopischen Ausgleich zu erzielen. Beruht genau auf diesem politischen Prinzip, dass sie sagen, mal platt ausgedrückt, männlich und weiß sozusagen, die dominieren die anderen, die Minderheiten, die müssen mehr Macht bekommen, weil eben alles ein Machtdiskurs ist. Was sind nun einige konkrete Merkmale dieser Post- oder Nachmoderne? Verwischen von Grenzen. Wenn ich in einzelne Fachbereiche hineinblicke, ist genau das der Fall, man immer irgendwo ein Raster, eine Begriffsbildung, eine Modellierung stattgefunden hat, geht es nicht lange, bis ein Nächster kommt und sagt, das ist völlig falsch, wir müssen die Grenzen anders setzen, müssen ein neues Modell einführen. Und schon, man kriegt schon fast das Gefühl, die machen es nur, um wieder ein anderes Modell einzuführen. Oder mit derselben, eigentlich braucht es ja dieselbe Logik, um etwas zu dekonstruieren, wie wenn etwas konstruiert worden ist. Allerdings ist die Dekonstruktion dann nicht einfach etwas, dass nachher nichts mehr da ist, nachher noch etwas Gleichwertiges da ist, sondern oftmals ist dann Chaos die Folge des Verwischens von Grenzen. Das zweite ist die Macht der Sprache. Wir haben vorher uns gerade unterhalten über die Gesetzesänderung in der Schweiz, dass in dem Gesetzestext der Wortlaut des Vaters verändert wird. Also die Macht der Sprache. Nun, wenn wir uns das mal überlegen, wenn jede Gesellschaft sich ihre eigene Wirklichkeit konstruiert und wenn alles eine Frage der Macht ist, dann ist Sprache ein zentrales Mittel, um Macht auszuüben. Weil ja nicht eine vorgegebene äußere Wirklichkeit besteht, sondern wir prägen oder wir definieren, wie diese ist, also ist Sprache so wichtig. Gender. Als Auswirkung. Der Sprache wird eine enorme Macht zugeschrieben. Und hier stimmt es auch wieder. Sprache ist tatsächlich mächtig. Und gleichzeitig ist auch das wieder ein Reduktionismus, wenn man das darauf reduziert. Kultureller Relativismus, das ist schon das, was wir am häufigsten hören oder schon vielleicht am ersten auch in meinem Kopf ist. Das heißt, ich kann und darf eine Kultur nicht mehr kritisieren. Weil jede ja für sich ihre eigene Kosmos schafft, ihre eigene Wirklichkeit, sich selber definiert, ist es nicht mehr möglich, als Außenstehender eine andere Kultur zu kritisieren. Das darf man nicht. Kultureller Relativismus. Uninteressanterweise als viertes Merkmal eine doppelte Ablehnung, das fand ich ganz spannend von diesen Autoren, deine Ablehnung des Universellen und des Individuellen. Also sie lehnen eigentlich beides ab, sowohl die kleinste Einheit der Gesellschaft, zum Beispiel das Individuum, aber auch die größte, die Menschheit. Sie sprechen nur von kleinen Gruppen und zum Beispiel Nationalstaat, tabu, und weißer Mann, auch tabu. Also beides wird abgelehnt und es konzentriert sich dann auf kleine lokale Gruppen als Produzenten von Wissen, Werten und Diskursen. Und oh Wunder, meistens sind es dann die kleine Gruppe, zu der ich gerade selbst gehöre. Was sind nun die Auswirkungen auf die Gemeinde? Ich sehe hier auch wieder mehrere. Das erste ist, dass durch diese Nachmoderne, diesen Pessimismus, den ich kurz beschrieben habe, der vor 60, 70 Jahren aufgekommen ist, auch der Glaube an ein Metanarrativ, das heißt an eine übergeordnete gesamte Erzählung, verloren gegangen ist. Es gibt, und das merke ich zum Beispiel auch in meinem Unternehmen, das fehlt zum Beispiel auch den Unternehmen, die können nur noch immanent Begründungen liefern, das eine mit dem anderen verknüpfen, eventuell eine Kausalität vermuten, aber sie können nicht mehr eine gesamte Einschätzung machen. Also das machen sie schon noch, aber nur noch im persönlichen Gespräch oder am Stammtisch mit der eigenen kleinen Gruppe. Das machen sie nicht mehr in der Öffentlichkeit. Weil eigentlich ein Metanarrativ es nicht mehr gibt. Und was heißt das nun für die Gemeinden? Das heißt, wenn ich dann am Sonntag in den Gottesdienst gehe, um es plakativ zu sagen, dann können wir auch davon ausgehen, wir jungen Männer davon ausgehen, dass es ganz wichtig ist, diesen biblischen Gesamtrahmen der Heilsgeschichten, der biblischen Theologie immer wieder hervorzuholen. Weil es als Denkgerüst verloren gegangen ist. Oder im Schwinden begriffen ist. Zweitens, das überschneidet sich jetzt zum Teil mit dem von vorher, der Personenbegriff ist ja abhängig von der momentanen Entscheidung des Selbst und dadurch können wir davon ausgehen, dass eine Person, die wir am einen Tag sehen, und das ist mir sehr vor Augen, wenn ich die Person dann vielleicht, wenn sie jetzt nicht gemeindesozialisiert ist, nach 3 Monaten wiedersehe, dass ich davon ausgehen kann, dass sich in diesen 3 Monaten, seitdem ich diese Person nicht mehr gesehen habe, sich allerhand abgespielt haben kann. Geht nicht davon aus, wenn ihr in einer Gemeinde dient, dass nach 3 Monaten, wenn ihr die Person wieder seht, einfach alles beim Alten ist. Oder vielleicht sind schon Dinge schon im Hintergrund gewesen, von denen ihr gar nichts wisst. Und darum ist es für mich ganz wichtig, immer wieder nachzufragen und zu hören, was diese Personen sagen, und sich auch nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu geben. Das dritte ist kann sehr fromme Blüten treiben. Das Begründungsmuster, nochmals ein Fremdwort, tut mir leid, des Emotivismus. Wenn ich Menschen zuhöre, auch in der Gemeindearbeit, wenn ich in der Diskussion bin, höre ich sehr oft den Satz, gerade in meiner Generation und jünger, ich denke das. Meiner Ansicht nach, Das ist eigentlich intuitiv von dieser Formung her, von diesem Mindset her, ist es ganz normal, dass die Person nicht von einer äußeren, externen Ordnung spricht, sondern immer aus den eigenen Überlegungen heraus. Und wehe, du nimmst sie aus diesem Zusammenhang heraus, dann fühlt sie sich nackt und wehrlos. So scheint es mir oft. Darum muss es auch in Liebe geschehen. Das ist nebenbei, ne? Das ist ganz wichtig. Aber es ist ungewohnt. Es gibt ja noch die fromme Variante, mein Herz sagt mir das, oder, und dann ist das ist das Ende allen Widerspruchs. Und das führt, wenn wir das haben, dass jeder seinen eigenen Begründungszusammenhang hat und je nachdem auch die Lage, in der sich die Person befindet, schnell wechseln kann, führt zu Verständigungsschwierigkeiten. Wir können davon ausgehen, das sagen auch diese Autoren, nicht-christlichen Autoren, dass es Verständigungsschwierigkeiten gibt zwischen den beiden Vertretern, zwischen euch als Pfarrern, als Verkündigern des Wortes und den anders sozialisierten. Ich spreche manchmal auch von der Katechese. Katechese der ständigen Unterweisung, die wir aufnehmen, über die sozialen Medien, vor allem über die bewegten Bilder, vor allem über die Impulse und die emotionalen Appelle durch diese sind oft bewegte Bilder noch heute, die wir konsumieren. Das sind die Katecheten der heutigen Zeit. Und das führt zu Verständigungsschwierigkeiten. Ich sage nicht, dass sie nicht überbrückbar wären. Der Heilige Geist ist mächtig. Aber wir sollen sie gut auch im Blick behalten. Und das fünfte noch, eine Kultur des Vergessens. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Schweiz gucke, es gibt keine Geschichtsbücher mehr für Schüler. Das gibt es praktisch nicht mehr über unser Land. Es gibt schon noch welche. Aber eigentlich nur nach ganzem Rande. Ich sammle alte Geschichtsbücher. Ich habe gerade letzte Woche wieder ein altes gefunden, 1800 irgendwas, 90er Jahre. Ein altes Geschichtsbuch über Schweiz, über die Schweiz. Wir haben, als wir unsere Söhne unterrichtet haben, lange gesucht nach Geschichtsbüchern über die Schweiz für Kinder. Ganz, ganz lange. Das hat damit zu tun, dass die Geschichte keine Rolle spielt. Weil wir ja losgelöst sind und weil jeder Einzelne sich seine Wirklichkeit schafft, ist ja das, was früher war, nicht relevant. Oder viel weniger relevant. Und das ist auch sehr sichtbar dadurch, und das ist manchmal gefährlich, gerade auch für Evangelikale, dass sie sich auf sehr dünnem Eis bewegen bezüglich ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Vergangenheit. Nun, wir kommen zum zweiten Teil. Ich gehe nicht mehr so lange wie der erste Teil. Drei Bereiche mit einer christlichen Antwort. Und zwar schöpfe ich hier vor allem aus meiner Tätigkeit in den Unternehmen, die ist jetzt bald 25 Jahre, aber ich glaube, dass sie auch für uns Christen relevant sind. Die Antwort, die ich hier gebe, ist unvollständig. Ich habe mir drei Bereiche ausgewählt. Das erste würde philosophisch ausgedrückt heißen Sein und Werden. Oder besser gesagt, etwas konkreter, Zugehörigkeit und Veränderung. Wann immer ihr, Joab, Jonas, in der Gemeinde dient, Menschen dient, dann geht es davon aus, dass die Frage der Zugehörigkeit immer wieder ein Thema ist. Wenn ich mir selbst gehöre in erster Linie und in zweiter Instanz dann denen, denen ich mich verpflichtet habe, heutige Beziehungen sind Vertragsbeziehungen. Vertragsbeziehungen sind zeitlich befristet. Sie haben ein Ablaufdatum. Das Ablaufdatum habe ich gerade wieder bei einem Freund gehabt. Es war einfach aus zwischen uns, war nichts Spezielles, aber es war einfach nichts mehr da. Also haben wir Schluss gemacht. Also Vertragsbeziehung, zuerst die Selbstverpflichtung und dann die Vertragsbeziehung. Das ist das kulturelle Dogma, das Setting von heute. Und dann ist es ein großer Weg zurück dazu, was zum Beispiel im Psalm 24 steht, dass dem Herrn diese Erde gehört und was sie erfüllt, mir damit. Wir gehören dem, der uns losgekauft hat. Und ich habe absichtlich das Wort loskaufen benutzt, das Bild vom Sklavenmarkt. Ich hätte mich nicht selber losreißen können. Das ist ein ganz anderes Paradigma als ich gehöre mir selbst. Und wenn ich es will, noch über Zeiten an anderen Menschen, wenn ich diese Verpflichtung eingehe. Das ist eine ganz andere Frage der Zugehörigkeit. Sehr grundsätzlich. Zweitens, immer wenn es um Veränderung geht, ist die Frage, wozu sich verändern? Wozu soll ich mich ändern? Ist egal in welchem Alter. Nehme ich mal im älteren Segment. Wozu soll ich mich ändern? Ja, die Frage ist, heute nach diesem modernen Selbstverständnis, die Umgestaltung zur besseren Übereinstimmung mit sich selbst. Und wenn ich dann nach Gründen frage für lebensverändernde Entscheidungen, nicht nur in Beziehungen, sondern vielleicht auch, wo ich wohnen soll, dann bemerke ich, dass Frührentner, ohne sich auch nur einen Moment Gedanken gemacht zu haben, nachdem sie aus dem Arbeitsprozess ausgestiegen sind, sich so positionieren, dass sie nachher gar nicht mehr in der Gemeinde erscheinen, weil sie immer unterwegs sind. Zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel. Ja, warum? Veränderung ist zur Umgestaltung, zur besseren Übereinstimmung mit sich selbst. Und das widerspricht dieser biblischen Antwort, dass, wie das Jesus uns sagt, wir Gott lieben und den Nächsten lieben. Liebe zu Gott und den Mitmenschen durch das Halten seiner Ordnung, seiner Gebote. Und der Prozess der Heiligung ist nicht zur Umgestaltung, zur besseren Übereinstimmung in mir selbst. Das mag eine Folge sein, dass ich dann diese Freude erfahre, wie das Boris auch gesagt hat. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber das Ziel ist es nicht. Sondern das Ziel ist, um ihn besser zu erkennen und meinem Nächsten besser zu dienen. Und in der Freude zu wachsen. Zugehörigkeit und Veränderung. Der zweite Bereich, der für mich sehr dominant ist, auch wo die christliche Antwort sich deutlich abhebt, ist der Bereich, warum ist es nicht mehr so, wie es sein sollte, der Bereich der Sünde. Abweichung zwischen soll und ist. Also Abweichung zwischen dem, wie es sein sollte und dem, wie es wirklich ist. Ja, ich muss es nicht mehr lange ausführen, ich habe es schon mehrmals wiederholt. Auch dort ist die Abweichung von dem, wie es sein sollte, zu dem, wie es ist, ist immer die Frage vorab, wo weicht es vom Optimum der inneren Erfüllung ab? Das ist ganz einfach. Also wo ist es noch nicht optimal, so wie es sein sollte? Fragt mal eure Arbeitskollegen. Die Antworten werden sehr regelmäßig genau in diesen Bereich gehen. Ich werde mich selber optimieren und dort, wo es noch nicht so ist, wie es sein sollte, ist fehlt noch ein Schritt dazu. Interessant ist, dass immer ein Schritt fehlt. Und das ist der Anknüpfungspunkt. Es fehlt immer ein Schritt. Ich weiß noch gut, als ich in der Bank arbeitete, war dann regelmäßig der Schritt, ich eröffne ein Hotel. Das ist also die Standardantwort des Bankers. Nur hat der Banker, der sich über Jahrzehnte auf seinem Stuhl bewegte oder eben nicht bewegte, keine Ahnung davon, was es bedeutet, in einem Hotel zu arbeiten, 24/7. Da gab es dann wieder eine Abweichung zwischen soll und ist. Wir wissen es als Christen, aber vielleicht wissen wir es nur und haben wir es zu wenig auch in unserer Praxis, in unserem Alltag. Die Abweichung ist bedingt durch die menschenherrschende Sünde. Ich will mich von meiner Natur aus Gottes Gesetz nicht unterordnen. Und das wirkt sich sowohl für mich selbst aus, es wirkt sich aber auch in jeder Institution aus, ob das familiär sei oder auch in einem Unternehmen, in einem Staat und auch in der Gemeinde. Es hat nicht mehr gepasst für mich dort. Da würde ich sehr sorgfältig nachfragen. Es hat für mich nicht mehr gepasst. Merkt ihr die Formulierung? Und damit verbunden auch die menschliche Verfassung. Ja, es ist schon alt, Rousseau hat es schon gesagt, der Mensch ist gut oder die meisten würden mir jetzt sagen potenziell gut. Es gibt aber irgendwelche Umgebungen, meistens sind es Menschen oder Umstände, die ihn deformieren und wo er dann, wie das so schön heißt, unter seinem Potenzial bleibt. Wir wissen als Christen, dass der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen ist und dass die Sünde weder seine, das haben wir angeschaut in der Vorlesung, weder seine Struktur noch seine Verantwortung aufhebt. Aber die Sünde entstellt jeden Aspekt unseres Menschseins. Sowohl unsere Gefühle, unseren Willen, unseren Verstand, unser Tun, alles ist davon beeinflusst, das haben wir gesehen. Und ja, es stimmt, dass auch die Umgebung und dass auch die anderen Menschen auch Sünder sind. Ja, und das ist ja oft so. Ja und ist oft die Antwort auf das, was wir jetzt gesehen haben. Ein Teilaspekt stimmt. Und es wäre schade und falsch, wenn wir einfach nur das Ganze ablehnen und dann wieder in einen anderen Reduktionismus verfallen würden. Und ich glaube, das ist das Schöne auch an der reformierten Theologie, dass wir das Ganze in den Blick nehmen, weil wir das ganze Wort Gottes ernst nehmen und auch ausgewogen, um Ausgewogenheit ringen. Hermann Babing sagte mal, wir werden nie ganz ausgewogen sein. Wir kippen immer auf diese oder auf die andere Seite selber. Noch ein letztes, die Frage nach dem guten Leben. Ja, die Quelle, was ist die Quelle des richtigen Handelns? Wir wissen als Christen, dass das, was wesentlich ist, in seinem Wort uns zuverlässig mitgeteilt worden ist. Wir haben gerade Abstimmung gehabt in der Schweiz, Ehe für alle. Und da kam das so deutlich zum Tragen. Jeder Mensch, sagen mir die anderen Menschen, meine Mitmenschen, entscheidet darüber, was für ihn richtig und falsch ist. Mann mit Mann, Frau mit Frau, was auch immer, das spielt keine Rolle, sondern das ist der Entscheidung des Einzelnen überlassen. Das ist ganz vorne in der Argumentation, auch bei jungen Leuten habe ich das oft gehört. Und interessanterweise gibt es dann einige gesetzliche Regelungen, die dann ausgenommen sind, aber interessanterweise sind diese gesetzlichen Regelungen auch Änderungen unterworfen. Das heißt, es wird sich mit der Zeit ein neuer Konsens bilden. Nach der Abstimmung wurde bereits bekannt bei uns in der Schweiz, dass nun auch schon nächste Interessensgruppen drücken, um da gesetzlich wieder Änderungen vorzubereiten, um auch wieder einen neuen Konsens zu schaffen. Vielleicht geht das noch 10, 15 Jahre. Aber wie gesagt, wichtig ist, was jeder Mensch für sich entscheidet und was im Moment Konsens ist, aber das ist im Fluss. Interessant ist, und das haben wir auch am Schluss der Vorlesung gesehen, dass in letzter Zeit aber gewisse gesetzliche Regelungen sich doch wieder in den Vordergrund gerückt haben. Ich nenne das den neuen Moralismus. Ich habe eben auch eine Predigt oder eine Bibelstunde dazu gehalten. Gewisse Lebensstilmerkmale sind ganz entscheidend für die neue Moral. Beispielsweise in der Klasse meiner Söhne, Fleischkonsum. Das wird öffentlich angeprangert und gegeißelt. Nicht von allen, aber von einer Minderheit natürlich, die jetzt die Machtverhältnisse ändern will. Ich habe es vorher dir erzählt. Ein großes Nutella-Glas eines Gemobbten, man kann ruhig vom gemobbten Schülers, der nicht viel Geld hatte, wird von einer dieser Gruppe, die jetzt eben die Machtverhältnisse ändert, genommen und vor allem von den Augen allen auf den Boden geworfen. Das zerschellt das Glas, weil es eben nicht veganer Inhalt ist. Neuer Moralismus. Klima. Die Kollegin sagt mir, ich fliege nicht mehr nach Wien. Das kann ich nicht mehr verantworten. Und ganz stark in der Sprache schlägt dann mit. Und du, denke ich, auch nicht mehr, oder? Über das Thema der Impfung schreibe ich mich aus. Es liegt klar auf der Hand, dass das Vakuum nicht leer bleibt, sondern gefüllt wird mit einer neuen Art des Moralismus. Zurzeit geht es in einem großen Tempo. Und hier sehen wir eben, um die Ausgewogenheit herzustellen, dass die menschliche Autorität auch in der Gemeinde, auch gerade in der Funktion als Älteste, als lehrende Älteste, dort endet, an der die Heilige Schrift schweigt und eben genau das Gewissen des Einzelnen eben an die Heilige Schrift bildet. Und von unserem Pfarrer habe ich den guten Satz, dann habe ich ihn hineingenommen, Gemeindeälteste haben nur deklarative, keine konstitutive Autorität. Sie verkündigen das, sie geben das getreulich weiter, was ihr Vorgesetzter, was ihr Herr ihnen gegeben hat. Und das ist genau euer Studium, dass ihr dies sauber, sorgfältig erkundet, mit Bewusstsein, dass auch viele vorher schon gute Dinge dazu gesagt haben. Ich schließe mit einem kurzen Minimodell. Es ist ja, das ist etwas fassbarer zu machen. Und zwar empfehle ich, wer des Englischen mächtig ist, sehr dieses kleine Buch von Trevin Wax. Vor allem der erste Teil finde ich sensationell. Und darum geht es eigentlich auch heute Nachmittag. Rethink yourself. Also überdenke dein Selbstverständnis. Das ist eigentlich die Botschaft von heute Nachmittag. Richte es erneut nach dem Wort Gottes aus. Und Trevin Wax sagt, eigentlich hat das drei Seiten und auch in dieser Reihenfolge. Das Erste, was uns die Heilige Schrift sagt, ist der Blick aufwärts. Wir schauen zuerst darauf, wer Gott ist und was er getan hat. Und Boris hat es uns bereits gesagt, das Psalm 1, das ist ja eine ständige Übung. Es ist ein lebenslanges Ausgerichtetsein und darum ist eines meiner täglichen Gebete auch heute, stärke du die Liebe, meine Liebe zu dir. Jeden Tag bete ich das. Und in zweiter Linie zu meiner Frau, meinen Kindern und denen ich begegne. Dass er meine Liebe stärkt. Das ist das Erste, das ist das Zentrum. Und das Zentrum haben wir verloren. gesellschaftlich, aber auch wie einzeln und oftmals auch in der Gemeinde. Und dann das Zweite ist seitwärts. Auf die neue Gemeinschaft, die uns gegeben wurde. Und ja, es ist so, das sind nicht Menschen, die ich mir ausgesucht hätte in aller Regel. Es ist nicht meine Peer Group. Es ist nicht denen, mit denen ich gesagt hätte, ja, yes, mit denen möchte ich unbedingt fünf Wochen im Wohnwagen unterwegs sein. Am liebsten nicht mal übernachten. Ja, dann der zweite Blick, die neue Gemeinschaft, die uns gegeben wurde. Und erst dann, ja, da kommt der Blick auf das Innen, auf das, was Gott in uns tut. Heute wird uns eingeredet, wo? Ja, eben, vor allem über die sozialen Medien, über die bewegten Bilder. Der Sinn des Lebens besteht darin, nach innen zu schauen, zuallererst, sich dann umzusehen nach Unterstützung und Bestätigung und zuletzt noch nach oben blicken für Inspiration. Und das ist die falsche Reihenfolge. Diese Reihenfolge führt über kurz, manchmal länger, aber ganz sicher auf die lange Frist in die Sackgasse. Aufwärts, seitwärts und dann nach innen. Überdenke dein Selbstverständnis und möge auch dieses Theologiestudium dazu beitragen, ihn in den Blick zu nehmen, um auch die Liebe zu ihm und zu den anderen zu stärken, um dann auch wirklich diese Freude, diese Lust zu intensivieren. Amen.